fundamental analysiert, erfolgreich investiert. Herzlich willkommen zu deinem Podcast zur persönlich optimalen Portfolioaufstellung. Diese Woche stand ganz eindeutig im Fokus der Entscheidungen der Zentralbanken auf beiden Seiten des Pazifiks. Die Zentralbank in Japan hat den Anfang gemacht und auch die US-Fed hat wieder einmal wesentliche Informationen mitgeteilt. Wir wollen heute einmal auf diese jeweiligen Entscheidungen blicken und uns fragen, was das für die Kapitalmärkte, für die wirtschaftliche Entwicklung und unsere Geldanlage bedeutet. Während die US-Fed den Leitzins unverändert gelassen hat und bezüglich der erwarteten zukünftigen Zinsniveaus nur leicht restriktiver gegenüber vorherigen Äußerungen wurde, hat die Bank of Japan das erste Mal seit 17 Jahren die Zinsen erhöht. ETF-Käufe eingestellt, die Bank of Japan hat tatsächlich seit 2010 ETFs gekauft und die Kontrolle der Zinskurve beendet. Was ist die Zinskurve? Die Zinskurve ist letztendlich das Zinsniveau, was für Staatsanleihen gemessen wird, für einjährige Staatsanleihen, zweijährige, fünfjährige, zehnjährige, 20-jährige Staatsanleihen. Und wenn ich möchte, dass dieses Zinsniveau immer gleich ist oder in etwa gleich ist, kann ich als Zentralbank natürlich immer die Anleihen kaufen, die ich gerne im Zinsniveau drücken oder wenn ich Anleihen verkaufe, wo ich das Zinsniveau erhöhen möchte. Und die Bank of Japan hat bisher das Zinsniveau für die Staatsanleihen kontrolliert. Das wird nun beendet. Beginnen wir beim Blick auf die Entscheidungen der Zentralbanken mit der US-Fed. Der Chef der US-Fed hat seine geldpolitischen Entscheidungen und Einschätzungen ja mal wieder dargelegt in einer Pressekonferenz. Der Leitzins bleibt unverändert bei 5,25 bis 5,5% und die quantitative Straffung wird vorerst im gleichen Tempo fortgesetzt. Was ist die quantitative Straffung? Das heißt, dass die Bilanz der US-Fed reduziert wird. Das heißt, dass die US-Fed, die Zentralbank der USA, weniger neue Staatsanleihen kauft als auslaufen. Das ist eine restriktive Form der Geldpolitik. Es wurde angedeutet, dass die Zinssätze wahrscheinlich ihren Höhepunkt erreicht haben und im Laufe des Jahres Zinssenkungen wahrscheinlich sind, wobei jedoch kein genauer Zeitpunkt genannt wurde. Dies wurde damit begründet, dass es eine fortwährende Abhängigkeit von neuen Wirtschaftsdaten gibt. Trotz höherer Inflationsraten in den Monaten im Januar und Februar, welche die Fed genau beobachtet, wurde betont, dass die Gesamtstrategie zur Inflationsbekämpfung unverändert bleibt. Die Zentralbank strebt weiterhin eine nachhaltige Rückkehr zur Zielinflation von 2% an, auch wenn dies über Zeit erreicht werden soll. Es wurde eingeräumt, dass eine höhere Inflation insbesondere zu Beginn des Jahres beobachtet wurde, jedoch betont, dass dies den grundsätzlichen Entspannungsprozess der Inflation nicht verändert habe. Denken wir einmal zurück an die Podcast-Folge der letzten Woche. In dieser haben wir darüber gesprochen, dass die Staatsausgaben der USA immer weiter steigen, dass das Staatsdefizit enorm hoch ist und dies dazu beiträgt, den Weg der Fed zurück zum 2%-Ziel zu erschweren. Aus meiner Sicht hat das über die Zeit tatsächlich keinen Einfluss auf die Inflation, weil Inflation erst durch Gelddrucken der Zentralbank entsteht und wenn die US-Regierung mehr Geld ausgibt, ist das Geld, was jemand anders nicht abrufen kann. Die Fed betonte, dass sie fest entschlossen sei, ihr doppeltes Mandat der maximalen Beschäftigung und stabiler Preise zu erfüllen. Und bereit sei, die Zinssätze länger hochzuhalten, sollte dies durch Wirtschaftsdaten gerechtfertigt sein. Es wurde erwähnt, dass die Zentralbank nahe daran sei, ihre Quantitative Tightening-Maßnahmen, also die quantitative Straffung, zu verlangsamen, um unnötigen Stress im Finanzsystem zu vermeiden und gleichzeitig eine größere Reduzierung der Bilanz zu ermöglichen. Wir erinnern uns noch einmal daran, was ich vor ungefähr 2 Minuten gesagt habe. Die Quantitative Tightening-Maßnahmen sind Bilanzreduzierungen, um die Liquidität, das Geld, was im Umlauf ist, zu reduzieren. Und diese Vorgehensweise, ja, wurde jetzt besprochen, dass man diese vielleicht etwas verlangsamt. Das heißt nichts anderes, als dass man in Zukunft weniger restriktiv vorgehen würde. Und das hat an den Kapitalmärkten zunächst für etwas Jubel gesorgt, weil es heißt natürlich, wenn weniger Geld aus dem System gezogen wird, als bisher eingepreist wurde, dass ja, das Delta sich in Richtung mehr verfügbaren Geld verschoben hat. Darüber hinaus wurden die langfristigen Ziele betont, wie die Anpassung der Bilanzstruktur zugunsten von US-Staatsanleihen und zur Stabilisierung der Arbeitsmärkte, die als ausgeglichen angesehen werden. Abschließend wurde angemerkt, dass die Fed derzeit keine Pläne hat zur Einführung einer digitalen Zentralbankwährung, wie es andere Zentralbanken auf der Welt haben. Blicken wir auch auf die Entscheidung der Bank of Japan, die in einem ganz anderen Umfeld stattgefunden hat. Die Bank of Japan hat das erste Mal seit 2007 die Zinssätze um 0,1% erhöht, womit die Zinssätze im Land nun zwischen 0 und 0,1% liegen, im Vergleich zu zuvor minus 0,1%. Diese Entscheidung markiert ein signifikantes Abweichen von der bisherigen Politik der negativen Zinssätze und der strengen Kontrolle der Zinskurve. Die Bank of Japan plant zudem, den Kauf von ETFs und japanischen Immobilieninvestmentfonds zu beenden und den Kauf von Unternehmensanleihen und Commercial Papers innerhalb eines Jahres einzustellen. Trotz dieser Schritte wird die Bank of Japan weiterhin japanische Staatsanleihen kaufen, um einen raschen Anstieg der langfristigen Zinsen entgegenzuwirken. Dies deutet darauf hin, dass die japanische Zentralbank ihre Politik der quantitativen Lockerungen fortsetzt, obwohl sie von anderen ultra lockeren Maßnahmen abweicht. Denken wir nochmal zurück. Die USA reduzieren die Staatsanleihen in ihrer Bilanz und die Japaner kaufen weiter mehr Staatsanleihen. Tatsächlich führt die Bank of Japan seit vielen Jahren eine ultra lockere Geldpolitik durch, einschließlich negativer Zinssätze seit 2016, um gegen anhaltenden deflationären Druck vorzugehen, den Konsum anzukurbeln und das Wirtschaftswachstum zu stimulieren. Die jüngsten Daten zum Lohnwachstum, die den größten Lohnanstieg in 33 Jahren zeigten, scheinen den Ausschlag für das Ende der Minuszinspolitik gegeben zu haben. Die Bank of Japan besitzt mittlerweile über 50% der japanischen Staatsanleihen, was enorme Einflussmöglichkeiten auf die Marktentwicklung gibt. Mit dem Rückzug aus dem Kauf von ETFs, der seit 2010 praktiziert wurde und die Bank of Japan zum größten Halter japanischer Aktien machte, signalisiert die Bank ebenfalls eine Abkehr von der Unterstützung der Aktienpreise. Der Schritt weg von der ultralockeren Geldpolitik in Japan könnte weitreichende Folgen haben, unter anderem für den Yen Carry Trade, bei dem niedrige Zinsen in Japan genutzt werden, um in höher verzinsliche Vermögenswerte in anderen Ländern zu investieren. Dies könnte theoretisch dazu führen, dass japanische Investitionen in ausländische Anleihenmärkte zurückgehen, da attraktive Renditen nun möglicherweise im Inland zu finden sein werden. Die Bank of Japan betont jedoch, dass sie eine Haltung beibehalten möchte, die jetzt nicht direkt ins Gegenteil überschlägt, was darauf hindeutet, dass eine schnelle und umfangreiche Zinserhöhungsphase, wie sie in Europa und in den USA zu beobachten ist und war, in naher Zukunft in Japan unwahrscheinlich ist. Doch wichtig ist hier anzumerken, dass die Hebelwirkung in Japan deutlich höher ist. Der japanische Staat ist zu 260% gegenüber der jährlichen Wertschöpfung verschuldet. Die japanische Zentralbank hält davon 50% der Staatsschuld. Dazu ist sie der größte Besitzer von japanischen Aktien. Also wenn sich das ins Gegenteil umschlägt, dann würden die Folgen sehr radikal sein für Japan selbst, für den Staatshaushalt, aber insbesondere für den globalen Finanzmärkte. Vergleichen wir noch einmal das Vorgehen der US Fed und der Bank of Japan. Die Unterschiede im geldpolitischen Vorgehen der Bank of Japan und der US-amerikanischen Fed sind nicht nur aktuell relevant, sondern haben auch historische Wurzeln. Diese Unterschiede reflektieren die verschiedenen wirtschaftlichen, demografischen und institutionellen Rahmenbedingungen beider Länder. Die Bank of Japan hat seit den 1990er Jahren nach dem Platzen der Bubble Economy mit anhaltender Deflation und stagnierendem Wachstum zu kämpfen. Dies führte zu einer ultra lockeren Geldpolitik einschließlich Negativzinsen und dauerhafter quantitativer Lockerung, um die Wirtschaft immer wieder aufs Neue zu stimulieren und Deflation zu bekämpfen. Die Bank of Japan war eine der ersten Zentralbanken, die Negativzinsen einführte und hat umfangreiche Käufe von Staatsanleihen und anderen Vermögenswerten getätigt, um die Geldbasis zu erweitern. Die Fed hat traditionell eine aktive Rolle bei der Anpassung der Geldpolitik zur Steuerung der Konjunktur gespielt, mit dem dualen Mandat sowohl für Preisstabilität als auch für maximale Beschäftigung zu sorgen. In Reaktion auf die Finanzkrise von 2008 und die daraus resultierende große Rezession führte die Fed quantitative Lockerungsprogramme durch und senkte die Zinssätze auf nahe Null, bevor sie schließlich eine allmähliche Normalisierung der Geldpolitik einleitete. Blicken wir aber auch auf die Unterschiede der letzten 5 Jahre. Die Bank of Japan hat ihre Politik der Negativzinsen und der quantitativen Lockerung länger beibehalten als die Fed, um dem Risiko einer Rückkehr in die Deflation entgegenzuwirken. Die Bank of Japan hat sich auf die Kontrolle der Zinskurve konzentriert, indem sie die Renditen der 10-jährigen Staatsanleihen in der Nähe ihres Ziels hielt, um die langfristigen Zinsen niedrig zu halten und die Wirtschaft zu unterstützen. Die Fed hingegen begann bereits vor der Covid-Zeit mit der Normalisierung ihrer Bilanz und der Anhebung der Zinssätze, setzte diese Maßnahmen jedoch mit dem Einsetzen der Covid-Zeit aus. In Reaktion auf Covid führte die Fed massive quantitative Lockerungsmaßnahmen durch und senkte die Zinssätze erneut, bevor sie aufgrund der steigenden Inflation und der wirtschaftlichen Erholung einen restriktiven Kurs einschlug. Die unterschiedlichen Ansätze beider Zentralbanken spiegeln ihre Reaktion auf spezifische Herausforderungen wider. Während die Bank of Japan mit den langfristigen Folgen von Deflation und geringem Wachstum kämpfte, hat sich die Fed auf die Bekämpfung konjunktureller Abschwünge und zuletzt auf die Eindämmung der Inflation konzentriert. Blicken wir auf die aktuellen Unterschiede in den Entscheidungen. Die US Fed hat den Leitzins unverändert gelassen und signalisiert eine nur leicht restriktive Haltung gegenüber vorherigen Äußerungen. Es besteht eine Bereitschaft, die Zinssätze länger hochzuhalten, basierend auf der Wirtschaftsdatenlage, und eine mögliche Verlangsamung der Bilanzreduktion wird in Betracht gezogen, um unnötigen Stress im Finanzsystem zu vermeiden. Die Bank of Japan hat erstmals seit 17 Jahren die Zinsen erhöht, negative Zinssätze beendet, die strenge Zinskurvenkontrolle aufgegeben und den Kauf von ETFs und Immobilienreiz gestoppt. Darüber hinaus plant die Bank of Japan, den Kauf von Unternehmensanleihen und Commercial Paper innerhalb eines Jahres zu stoppen, behält aber den Kauf von Staatsanleihen bei, um einen raschen Anstieg der langfristigen Zinssätze zu verhindern. Die US Fed sieht die aktuellen Inflationsraten mit Vorsicht. Die Fed verpflichtet sich zu ihrem dualen Mandat von maximaler Beschäftigung und stabiler Preisentwicklung, mit der Betonung, dass das Inflationsziel von 2% über Zeit erreicht werden soll. Die Bank of Japan ist komfortabel mit der Annäherung an ihr 2% Inflationsziel und nimmt dies als Anlass, eine Normalisierung der Politik anzustreben. Die Entscheidung, von negativen Zinssätzen abzurücken, wurde durch Daten zum Lohnwachstum und die größte Lohnerhöhung seit 33 Jahren beeinflusst. Die US-Fed hat ihre Bilanz in den letzten 2 Jahren mittlerweile um fast 1,5 Billionen US-Dollar reduziert und diskutiert nun eine Verlangsamung der quantitativen Straffung, ohne konkrete Entscheidungen zu treffen, mit dem Ziel, langfristig eine Bilanz vorwiegend aus US-Staatsanleihen zu halten. Die Bank of Japan besitzt hingegen über 50% der gesamten ausstehenden japanischen Staatsanleihen und hat die Zinskurvenkontrolle gelockert, um die Zinsen für langfristige Anleihen flexibler zu gestalten und den Kauf von ETFs beendet. Die US-Fed ist besorgt über das finanzielle Umfeld und dessen Einfluss auf die Wirtschaft einschließlich der Arbeitsmarktdynamik und ist vorsichtig in Bezug auf zu schnelle Anpassungen, die eine zweite Inflationsspitze auslösen könnten. Die Bank of Japan deutet auf eine politische Wende in ihrem Vorgehen hin, die den Übergang von einer ultralockeren zu einer vorsichtigeren und normalisierten Geldpolitik markieren könnte. Mit der Absicht, die langfristige wirtschaftliche Gesundheit zu fördern und eine nachhaltige Inflation zu erreichen. Diese Zusammenfassung der verschiedenen Positionen der Bank of Japan und der US-Fed unterstreicht die unterschiedlichen Strategien und Herausforderungen und vor allem Situationen, mit denen die Zentralbanken konfrontiert sind, sowie ihre jeweiligen Anpassungen an die sich annähernden wirtschaftlichen Bedingungen und Inflationserwartungen. Nun, was bedeutet dies für die Kapitalmärkte? Die Geldpolitik ist aus meiner Sicht der wichtigste Faktor für den Konjunkturzyklus. Was bedeuten also die geldpolitischen Entscheidungen in den USA und in Japan für die wirtschaftliche Entwicklung und die Kapitalmärkte? Was bedeuten diese Entscheidungen für China? Ich habe in dieser Woche im Fundamentalen Kompass dazu ausführlich geschrieben. Wenn dich das Thema interessiert, lade ich dich ganz herzlich ein, auf fundamentalanalysiert.substack.com zu gehen und dort den Fundamentalen Kompass zu lesen. Wenn du daran interessiert bist, mit mir regelmäßig über diese oder andere Entwicklungen an den Kapitalmärkten zu diskutieren, um deine persönliche Situation bei Investitionsentscheidungen zu verbessern, lade ich dich ganz herzlich ein, Kontakt zu mir aufzunehmen und wir finden dann gemeinsam raus, ob eine Zusammenarbeit Sinn ergeben könnte. Vielen Dank, dass du heute wieder dabei gewesen bist bei Fundamental analysiert, deinem Podcast zur persönlich optimalen Geldanlage. In der kommenden Woche möchte ich über eine Anlageklasse sprechen, die für die allermeisten fremd ist, zu denen zumeist keine Berührungspunkte vorhanden sind. Diese Anlageklasse nennt sich Alternative Credit Investments. Was sich dahinter verbirgt, wollen wir in der kommenden Woche einmal beleuchten. Und ich freue mich, wenn du dann auch wieder dabei bist, wenn es wieder heißt, fundamental analysiert, erfolgreich investiert.